Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Haben Sie Lust auf eine Runde Bingo? Also nicht das übliche Bingo mit den Zahlen, sondern eine Runde Bullshit-Bingo. Kennen Sie, oder? Das lässt sich prima spielen bei sinnlosen Diskussionen. Zum Beispiel in der Familie oder auch in Talkshows. Also immer dann, wenn vorher schon klar ist, welche hohlen Phrasen alles fallen werden. Da werden dann eben nicht die Zahlen abgehakt, sondern dumme Floskeln. Jan Hegenberg, der hat jetzt eine ganz besondere Variante des Bullshit-Bingo vorgelegt. Ein Klima-Bullshit-Bingo nämlich, in Buchform. 25 Behauptungen rund ums Klima, die hat er als Bullshit ausgemacht und widerlegt. Also solche Sätze wie, Deutschland allein kann doch die Welt nicht retten oder nachts scheint doch die Sonne nicht oder ich trenne doch schon meinen Müll. Jan Hegenberg, der ist Autor und Blogger. Sie kennen ihn vielleicht auch unter dem Namen der Graslutscher. Hier bei uns heißt er jetzt aber Jan Hegenberg. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Ja, die meisten, die verdrehen ja ehrlicherweise die Augen, wenn bei einer Diskussion so ein Bullshit-Bingo losgeht. Kann das sein, dass Ihnen das Spaß macht? Streiten Sie gerne?
Ach, also ich verdrehe auch oft die Augen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich habe dann manchmal mehr Ambitionen, mich doch reinzustürzen. Manche sagen mir auch einen krankhaften Ehrgeiz nach, auch solche Diskussionen dann noch in die einzusteigen sozusagen, wo andere längst die Hoffnung verloren haben, dass da irgendwas Sinnvolles bei rauskommt.
Den Bullshit bemerken und dann laut Bingo rufen, das fällt vielleicht ein bisschen leichter, nachdem ich jetzt Ihr Buch gelesen habe. Aber wirklich weiterbringt es die Diskussion ja auch nicht. Es braucht ja auch Argumente. Und deswegen Vorschlag, wir spielen jetzt mal eine kleine Runde Bullshit-Bingo, aber mit abgeänderten Regeln. Ja? Ich sag Ihnen immer einen kurzen Klima-Bullshit-Satz und Sie widerlegen mir den ganz knackig in 30 Sekunden. Einverstanden?
Ja, okay, gut. Also darf ich in mein Buch selbst reingucken? Aber das wär geschummelt, ne? Also ich versuch's jetzt aus dem Stegreif.
Sie versucht's mal. Wir gucken, ob's klappt.
Ja, okay, alles klar.
Also, nachts scheint doch gar keine Sonne.
Ja, das ist vollkommen richtig. Das wissen natürlich auch alle Leute, die irgendwas mit Solartechnik zu tun haben. Da ist natürlich die Aussage mitgeliefert, dass deswegen Solartechnik nichts bringt, weil dann nachts wir keinen Strom hätten. Aber tatsächlich ist es natürlich so, dass niemand plant, auch nur irgendein Land allein mit Solarzellen mit Strom zu versorgen. Wir benutzen da natürlich aktuell ganz viel Pufferkraftwerke, damit wir auch nachts Strom haben, wenn eben keine Sonne scheint und vielleicht auch kein Wind weht. Und in Zukunft werden wir ja Speichersysteme haben, die das dann wuppen. Das stimmt natürlich. Nachts haben wir 0 Gigawatt Solarstrom im Netz, aber da gibt es eine Menge schlaue Leute in Deutschland, in der Bundesnetzagentur und bei den Kraftwerksbetreibern, die kümmern sich schon darum und denen ist auch klar, dass nachts keine Sonne scheint.
Ja, das war doch schon ganz gut. Nicht ganz in 30 Sekunden, aber schon ganz gut.
Ja,
nächster
okay.
Satz. Ich trenne doch schon den Müll.
Ja, das fällt mir aber so ein bisschen schwer, weil viele Leute tatsächlich das aus gutem Antrieb machen. Das ist natürlich auch ganz sinnvoll, Müll zu trennen, weil wir ansonsten so viel Restmüll haben. Das Problem ist nur leider, dass das auf den Klimaschutz eine sehr begrenzte Wirkung nur hat. Und wir werden unsere Klimaziele nicht einhalten, nur weil alle Leute Müll trennen. Wir müssen leider noch ein bisschen was anderes machen. Ja, wir haben leider gleich mehrere Herausforderungen als Menschheit. Das ist natürlich ungerecht, aber wir werden in Zukunft den Müll trennen müssen oder sollten das tun und gleichzeitig effektiven Klimaschutz einplanen und was für die Biodiversität tun und. Das klingt natürlich jetzt alles ganz negativ, aber wir müssen es halt anpacken.
Und letzter Satz, der bezieht sich darauf, dass Deutschland ja nur in Anführungsstrichen 2% der globalen Emissionen ausstößt. Und ja, Sie haben es gerade gesagt, wir müssen da insgesamt noch viel mehr tun. Und dann lautet der nächste und letzte Bullshit-Klimasatz, aber China. Also, was können wir schon erreichen, wenn es doch China ganz anders macht?
Ja, ganz genau. China ist ja riesengroß und emittiert, glaube ich, 30% der Gesamtemissionen im Jahr von allen Ländern. Und dann denkt man natürlich, so ein kleines Land wie wir kann da gar nichts machen mit unseren lächerlichen 2%. Wenn man sich aber anguckt, wie viel Prozent alle anderen Staaten ausstoßen, dann sind 2% gar nicht so wenig. Wir sind damit auf Platz 6 oder 7, je nachdem, wie man es zählt. Und das Gute ist ja, dass wir nicht die einzigen sind, die das jetzt runterfahren. Alle anderen Länder arbeiten da auch dran. Insbesondere auch China hat da unglaublich viel getan. In den letzten 2, 3 Jahren ganz besonders viel. Sodass aktuell es ein paar Prognosen gibt, dass die bereits dieses Jahr weniger Energieemissionen haben werden als letztes Jahr. Ob das wirklich so rauskommt, sehen wir im September, Oktober. Aber wenn es das nicht wird, dann wahrscheinlich 2025. Und da kann man schon sehen, wir sind eigentlich einer von vielen Teamplayern. Und da ist es eigentlich egal, wer da eine wie große Aufgabe hat. Wir müssen sowieso alle ans Ziel kommen.
Ich finde, Sie haben sich jetzt ganz gut geschlagen, zumal Sie auch nicht geschummelt haben. Ihr Buch, das liefert ja so eine Schummelhilfe mit. Also es gibt zu diesen ganzen 25 Thesen, die Sie da aufzählen, erklären Sie viele Fakten, viele Argumente und haben dann aber am Ende jedes Kapitels immer noch ganz kurz knackig so drei Absätze. Und damit wir besonders gut schummeln können, haben Sie sogar einen QR-Code mit reingedruckt. Wir können es also mit dem Handy abscannen und haben den Text dann gleich zum Kopieren, um ihn in die nächste WhatsApp-Gruppe reinzustellen. Das ist aber eigentlich auch gleichzeitig schon so ein bisschen so eine Textbausteinmethode, die Sie ja eigentlich den Bullshittern vorwerfen, oder? Dass die immer nur in Textphrasen reden.
Ja, das ist natürlich richtig. Am Anfang des Buches erkläre ich so ein bisschen, was in meinen Augen eine gute Diskussion ausmacht. Und die macht natürlich aus, dass wir uns mit den Argumenten unseres Gegenübers auch wirklich beschäftigen und nicht einfach irgendeinen Textbaustein da reinknallen. Das heißt, das stimmt natürlich, wenn jetzt alle Leute die Diskussion nur darauf beziehen, einfach meine Texte aus dem Buch irgendwo rein zu kopieren und sich dann schlafen legen, dann haben wir nicht viel erreicht. Ich hoffe natürlich, dass wir damit so ein bisschen den Fuß in die Tür kriegen und dieser ganz großen Welle an wirklich Unsinnsaussagen, die man oft in sozialen Medien sieht, erstmal irgendwas entgegenzustellen. Und im besten Fall entsteht dann daraus auch wirklich eine Diskussion, in der Menschen wirklich Argumente austauschen. Es kann natürlich sein, dass genau das passiert, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Leute verwenden das als Textbaustein und legen sich dann schlafen. Das wäre natürlich nicht so schön, aber ich hoffe auf die Intelligenz meiner Leserinnen und Lesern, dann auch einen Schritt weiter zu gehen.
Zumal das wirklich eine Menge Arbeit ist, Bullshit oder Unfug zu widerlegen, weil Sie zitieren da einen schönen Satz, der stammt, glaube ich, aus Italien. Den hat Alberto Brandolini gesagt, anlässlich einer TV-Debatte damals vor mehr als 10 Jahren mit Berlusconi, nämlich, dass das Widerlegen von Schwachsinn immer eine Größenordnung mehr Energie verbraucht als dessen Produktion. Ich habe mal geguckt, das ist Brandolinis Gesetz, das hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag.
Ja, genau.
Macht das denn trotzdem überhaupt Sinn? Warum denn diesen ganzen Unfug überhaupt diskutieren, wenn das so viel Energie verbraucht?
Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Das ist letztendlich auch ein Gedanke, der mich zu diesem Buch geführt hat, denn damit bündel ich natürlich diesen Aufwand etwas, denn ja, mein Alltag in den letzten 3-4 Jahren war, ich lese solche Aussagen irgendwo im Internet und dann schreibe ich einen sehr langen Artikel über 4, 5, 6 Standard-Word-Seiten und widerlege das und viele Leute sind dann auch sehr dankbar. Aber von den, keine Ahnung, 500.000 Menschen, die der Unsinnsartikel erreicht hat, kriege ich vielleicht nochmal 5.000 oder sowas. Und ob die dann meine Version eher glauben als die andere, ist natürlich auch nochmal eine Frage. Deswegen ist meine Hoffnung, dass wir, ja, deswegen auch diese Vereinfachung am Ende der Kapitel, dass wir damit mit wenig Zeit versuchen können, erstmal auf eine gemeinsame Basis zu kommen. Und das ist ja jetzt auch nicht so, dass diese Argumente, die am Ende meiner Kapitel stehen, damit alles abwürgen und alles erschlagen. Das ist ja nicht eine Bibel oder sowas, sondern ich möchte eigentlich, dass wir so auf so eine Sachebene zurückkommen, auf der sich eine Diskussion auch wieder lohnt. Denn es gibt ja genug Dinge, die sich zu diskutieren lohnen.
Und um die dann zu diskutieren, dazu muss man erstmal sich überlegen, das fand ich einen ganz cleveren Gedanken in Ihrem Buch, erstmal überlegen, führen wir hier überhaupt gerade eine Diskussion? Das wirkt auf den ersten Blick so banal, aber Sie sagen, die erste Frage, die man sich stellen sollte, ist immer, befinde ich mich überhaupt in einer Diskussion oder in einem Wettstreit darum, wer lauter ist? Das ist ja im Eifer des Gefechts gar nicht so einfach. Haben Sie ein paar Kniffe? Woran kann ich erkennen, ist das eine Diskussion, die sich lohnt oder ist das eine, die sich nicht lohnt?
Ja, also oft genug falle ich selbst rein, also wende meine eigenen Ratschläge dann nicht an, sondern merke erst viel zu spät, das hätte ich mir sparen können, wenn man dann mit einer sehr überzeugten Person über lange Zeit Argumente austauscht. Erstens, wenn es irgendwann nur noch ins Beleidigen geht und man versucht, eine möglichst pfiffige Beleidigung rauszusuchen, mit der man die andere Person belegt, das kann man sich sparen. Erstens, man überzeugt diese Person nicht damit und man überzeugt auch niemand anderen damit. Also das ist das Zweite. Mit wem diskutiere ich da? Wenn das Leute sind, die einfach nur offen interessiert sind und vielleicht selber mal irgendwo auf Scheinwahrheiten reingefallen sind, dann lohnt sich das eigentlich immer, finde ich. Aber es gibt natürlich auch Leute, die mit einer ganz klaren Agenda im Internet unterwegs sind und die sich gar nicht, also die sich auch bei ganz klarer Faktenlage nicht überzeugen lassen. Und das lohnt sich wirklich nur, wenn das in einem möglichst offenen, großen Forum ist, in dem einfach viele andere Menschen auch mitlesen.
Das heißt, da ist das Ziel gar nicht mehr, das Gegenüber zu überzeugen, sondern man führt quasi einen kleinen Showkampf auf, um das Publikum daraus was erkennen zu lassen?
Ganz genau. Ich kriege oft Zuschriften, weil Leute sagen, ah Jan, ich habe gesehen, du streitest dich jetzt 2 Stunden lang mit einem Typen von Eike, also das ist so ein bekanntes Klimaleugner Institut in Anführungszeichen. Das bringt doch gar nichts. Die verbreiten das seit 20 Jahren. Du wirst ihn doch nie im Leben umstimmen. Dann sage ich ja, natürlich werde ich dir nicht umstimmen. Es geht mir nur darum, dass Leute, die das lesen, entscheiden können zwischen zwei, ich sag mal, Lagen. Und da ist es immer viel effektiver, ruhig zu bleiben, sachlich zu bleiben, Quellen zu nennen und gute Argumente vorzubringen. Und wenn das Gegenüber dann in Tiraden und Beschimpfungen ausartet, das mag zwar unangenehm sein, aber meistens ist es so, dass das für die stillen BeobachterInnen, dass sie dann sagen, ah ja, okay, ich glaube, das Argument ist mir lieber. Oder die meisten von uns Menschen ticken eigentlich so.
Das heißt, das ist schon mal ein Kriterium, ob wir uns in einer guten Diskussion befinden oder nicht. Das zweite klang gerade schon so ein bisschen an. Werden überhaupt noch Zahlen, Fakten, Statistiken als gemeinsame Basis anerkannt oder nicht? Und ein drittes, wo Sie schreiben, das taucht sehr häufig auf, ist das Strohmann-Argument. Wie funktioniert das?
Ja, genau. Das funktioniert ganz einfach. Ihr Gegenüber hat ein sehr gutes Argument und Sie finden keinen Weg, das zu widerlegen. Aber anstatt jetzt einzugestehen, dass Sie vielleicht daneben gelegen haben, antworten Sie einfach auf ein Argument, was Ihr Gegenüber gar nicht gesagt hat. Also wenn jemand zum Beispiel sagt, ich finde, wir sollten mehr Erneuerbare ausbauen und Sie haben kein gutes Argument, dann sagen Sie einfach, aha, Sie wollen also, dass alle in Deutschland arm werden und sich nichts mehr zu essen kaufen können. Und das ist natürlich hochgradig unfair, denn das haben Sie ja gar nicht gesagt. Aber es ist leider oft auch effektiv, weil, also das ist natürlich jetzt sehr plump gewählt, das Beispiel, aber das kann man auch cleverer machen. Und dann, ja, manche Leute merken das dann nicht und antworten dann darauf, sagen, nein, das stimmt doch gar nicht. Ich will nicht, dass die Leute sich nichts mehr zu essen leisten können. Und in dem Moment sind sie eigentlich schon reingefallen, denn dann verteidigen sie sich gegen irgendwas, was sie gar nicht behauptet haben. Und,
also sich nicht verteidigen, ja, sondern wie stattdessen kontern?
Ja, am besten direkt sagen, das ist ja ein Strohmann-Argument. Das habe ich nie behauptet und auch möglichst darauf verweisen, dass man bitte noch eine Antwort auf das eigentliche Argument hören möchte. Und da muss man sozusagen der anderen Person ein bisschen die Pistole auf die Brust setzen und sagen, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Ausbau der Erneuerbaren? Findest du das gut oder nicht? Und wenn nicht, warum nicht? Und oft endet dann eine, ja, vermeintliche Endlosdiskussion viel, viel früher und da hat man viel Zeit und Energie gespart.
Ich finde erstaunlich, weil das klingt ja tatsächlich einigermaßen plump, diese Technik, wie sehr wir die auch tatsächlich auch so in der etablierten Politik erleben. Wenn es dann irgendwie darum geht, dass die eine Seite fordert, Fahrradwege auszubauen und die andere Seite sagt, ihr wollt allen das Auto wegnehmen. Überrascht Sie das manchmal?
Ja, insofern, dass es jetzt nichts mehr krass Neues ist. Also vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach schon lange im Internet zum Diskutieren unterwegs bin und da ist es eigentlich in manchen Foren, wird es auch ganz aktiv benutzt. Da sagt dann jemand, tut mir leid, das ist ein Strohmann-Argument. Tut mir leid, das ist ad hominem. Also kein Argument gegen das Argument, sondern gegen die Person. Und dann merkt man, okay, das wirkt. Und ja, ich wundere mich dann auch mal, dass wir in hochrangigen Talkshows oder anderen Formaten, ja, dass man da oft doch damit durchkommt. Ja, tatsächlich verwundert.
Ein letzter Trick, um Bullshit zu reden, ist, indem man sich auf Bullshit-Experten, sage ich jetzt mal ein bisschen böse, beruft, nämlich tatsächlich echte Experten, echte Nobelpreisträger, die zum Beispiel sagen, den Klimawandel, den gibt es überhaupt gar nicht. Da haben wir jetzt natürlich ein Problem, denn das sind ja echte Nobelpreisträger. Wie kontern Sie denn sowas?
Ja. Das ist tatsächlich sehr schwierig, denn das hat eine sehr große Strahlkraft. Jemand, der Nobelpreisträger ist oder eine Nobelpreisträgerin, bekommt unglaublich viel Vorschusslorbeeren von allen Menschen, egal was die Person sagt. Und da bin bestimmt ich auch schon drauf reingefallen oder fall auch nochmal drauf rein. Und da müssen wir uns immer vergewissern, jemand, der in einem bestimmten Fachgebiet großartige Leistung vollbracht hat, so großartig, dass er einen Nobelpreis bekommen hat, muss in anderen Fachrichtungen nicht zwingend auch immer Recht haben. Und das ist so ein Konzept, was, glaube ich, für Menschen ein bisschen unintuitiv ist, weil wir es gewohnt sind, dass wir uns Vorbilder suchen, dass wir uns Menschen aussuchen, denen wir vertrauen und denen wir so ein bisschen an den Lippen hängen. Und das konterkariert das natürlich. Und es gibt leider sehr prominente Beispiele von Leuten, die in ihrem Fachgebiet wirklich großartige Forschung geleistet haben und dann aber eine gewisse zweite Karriere erlangt haben, dadurch, dass sie in ganz anderen Richtungen ja sehr prominente Bewegungen angeführt haben. Und da haben sie dann leider genauso wenig Kompetenz wie irgendjemand anders auch. Also ich habe im Buch, glaube ich, dieses Beispiel genannt von dem Menschen, der hat einen Nobelpreis bekommen für die Entdeckung des HIV-Virus. Und der ist dann irgendwann berühmt geworden dafür, dass er gesagt hat, dass man AIDS im Prinzip gut heilen kann, indem man einfach nur, ich glaube, sich gesund ernährt und hohe Vitamingaben oder sowas zu sich nimmt. Und das ist ja sogar ein bisschen verwandt. Und Ja, das ist natürlich sehr schwierig. Da muss man dann gucken, was sagen denn die Kolleginnen und Kollegen? Und die haben natürlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, nein, nein, da gibt es effektive Medikamente und die müsst ihr nehmen bei einem Ausbrechen von AIDS. Das heißt, da müssen wir uns ein bisschen disziplinieren, glaube ich. Und zwar wir alle. Ich meine jetzt nicht, ich bin da mega schlau und alle anderen fallen drauf rein. Das ist, glaube ich, menschlich, auf sowas reinzufallen.
Das heißt, bei großen scheinbaren Autoritäten diese zwei Fragen. Erstens, ist das eine Autorität überhaupt dieses Faches? Und zweitens, was ist denn der wissenschaftliche Konsens? Das führt uns natürlich zu der Abschlussfrage, Herr Hegenberg. Sie haben, glaube ich, BWL studiert. Warum soll ich Ihnen denn irgendwas glauben in dem Buch übers Klima?
Ja, das ist eine extrem gute Frage. Ich hoffe, dass niemand einfach glaubt, was in meinem Buch steht. Oder das würde ich mir generell für viele Sachbücher wünschen. Viele Leute denken ja, sobald ein Sachbuch irgendwo erschienen ist und das ist in der Spiegel-Bestsellerliste weit oben eingestiegen, dass alles wahr ist, was da drin steht. Aber Bücher können auch ausgemachte Trottel schreiben. Und da nehme ich mich jetzt selbst gar nicht aus. Es sind bestimmt auch Fehler in meinem Buch. Und es gibt ja Leute, die darin wirklich sehr firm sind. Menschen, die wirklich Energiewirtschaft studiert haben. Und die würden mich auch in jeder Diskussion auseinandernehmen, was solche Themen angeht. Ich versuche da nur zu vermitteln. Ich versuche, die Erkenntnisse dieser Menschen zu nehmen und einfach so zu verpacken, dass sie mehr Menschen zugänglich sind. Weil die Menschen, die halt viel mehr Ahnung haben als ich, die können, glaube ich, nicht einfach so ein Buch schreiben. Oder wenn sie es tun würden, dann würden sie wahrscheinlich in ihrer Fachschaft am nächsten Morgen ziemlich schräg angeguckt, allein wegen des Titels. Wahrscheinlich manche Leute sagen, was hast du da für ein Buch geschrieben? Da ist das Wort Bullshit im Titel. Das ist ja absolut lächerlich. Und deswegen habe ich so ein kleines Sonderrecht im Prinzip als jemand, der nicht wirklich ein Profi ist, aber auch kein kompletter Laie mehr.
Und wen der Titel stört, schlagen Sie auch selber vor, der kann ja auch von Falschbehauptungs-Mikado sprechen. Aber das Buch, das heißt jetzt Klima-Bullshit-Bingo. Klima-Bullshit-Bingo von Jan Hegenberg. Deutschland allein kann die Welt nicht retten und andere Scheinargumente gegen Klimaschutz widerlegt. Erschienen bei Komplett Media für 18,99 Euro. Herr Hegenberg, Dankeschön.
Ja, gerne. Danke für die Einladung.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der Deutschlandfunk-App. Jetzt kostenlos herunterladen. Für Android und iOS.